ist groß. Er ist mächtig. Er ist durchtrainiert und muskelbepackt. Ein echter Riese. Und er heißt nicht Henrik. Er heißt Goliath. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, Goliath, der Goliath von David gegen Goliath. Ja, genau, den meine ich. Und es ist ja so, den kennen ja viele Menschen. Sogar oft Menschen, die noch nie einmal in die Bibel reingeschaut haben, kennen die Geschichte von David gegen Goliath. Vielleicht, weil das so eine Geschichte ist mit Happy End. So, Hollywood hätte sich das nicht besser ausdenken können. Ja? Der Underdog, der eigentlich chancenlos ist, tritt an gegen den übermächtigen Gegner und gewinnt. Und tagtäglich haben wir doch diese Geschichten, groß gegen klein, schwach gegen stark, der kleine Mann gegen den großen Staat. Und am Ende gibt es dann auch manchmal ein Happy End, aber eben auch nicht immer. Wir Menschen lieben doch solche Geschichten. Wir lieben Geschichten mit Happy End. Und aus diesem Grunde lade ich dich ein, noch einmal mit mir diesen legendären Zweikampf zwischen David und Goliath zu erleben. Goliath, dieses Muskelpaket, dieser Berg von einem Mann, dieser riesige Kämpfer, dieses riesige Problem damals für Israel, für die Truppen von König Saul im Kampf gegen die Philister. Stell dir das vor, beide Heere standen sich gegenüber, auf dem einen Berg die Israeliten, auf dem anderen Berg die Philister. Dazwischen ein Tal davon getrennt und dann stellen sie sich auf in Schlachtreihen. Und die Hälfte des Tals von den Philistern vollgestellt mit ihren Speeren. Eine Bande gewissenloser Mörder und Totschläger, die nur darauf gewartet haben, zuzuschlagen. Aber damals war es eben auch üblich, dass Schlachten zwischen zwei Vorkämpfern entschieden werden konnten. Und so trat unser Scheusal aus den Reihen der Philister hervor und schlug einen solchen Zweikampf vor. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf dem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze und er hatte bronzene Schienen an den Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wuchs 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Damit du mal eine Vorstellung von den Maßangaben hast, habe ich da mal was vorbereitet. Du siehst, ich musste 2 Zollstücke kaufen, um das hinzukriegen. Ich meine, es gab auch einen für 3 Meter, aber der war mir zu teuer. Was glaubst du, was die kosteten, die Sachen, die Utensilien? 2 Zollstücke und ein paar Wäscheklammern? Witzigerweise 7,77 Euro. Eine göttliche Zahl. Hier markiere ich jetzt mal den Goliath. Das war 2,92 Meter. Das ist die Körpergröße von Goliath. Nehmen wir jetzt mal als Vergleich einen durchschnittlichen Mann von heute. Henrik, wie groß bist du? 1,80 ist dann hier. Ach nee. Also du bist 1,80. Okay, dann nehmen wir mal den Frank. Frank Eschen, wie groß bist du? 1,90, da komme ich schon gar nicht mehr dran. 1,90. So, 1,80? 1,80, 1,85? Also, so. Oh. Egal. So, aber jetzt, der durchschnittliche Mann oder der durchschnittliche Mensch zur Zeit Davids. War, ja, man hat das so nach Knochenfunden und anderen Methoden hat man das rausgefunden, der war 1,66. So, dann bin ich sogar größer. Endlich mal, oder? Ja. Ja, also, ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, wenn die alle da so standen und der Goliath stand da vor denen. Ob die Schiss in der Buchs hatten. Also, ich bin mir da sicher. Das war unglaublich beeindruckend. Das war furchteinflößend für die. Und die Rüstung wog 60 Kilogramm. Und der Speer, die Speerspitze war 7 Kilogramm schwer. Nur die Speerspitze. Und das Ganze war dick wie ein Weberbaum, ich weiß nicht, also ich kann es wahrscheinlich nicht festhalten. Furchteinflößend. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt, wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und besonders wichtig ist an der Stelle, dass er seine Ankündigung damit abschloss und es deutlich machte, dass er die Israeliten nur verhöhnt hatte, dass er sie verspottet hatte. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Die Herausforderung war gar nicht ernst gemeint. Er wusste gleich, da kommt keiner. Die trauen sich nicht. Und tatsächlich, Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Vom König bis zum einfachsten Soldaten waren sie alle völlig entmutigt, voller Furcht, erschrocken, niedergeschlagen. Ich kann das voll verstehen. Nicht umsonst beschreibt die Bibel den ja auch in Zahlen ausdrücklich. Ich wäre ganz sicher davon gerannt. Stell dir das vor, wir beide in den Schlachtreihen Israels. Da stehen 2,92 Meter vor uns. Und wir natürlich 1,66 Meter groß. Und so ging das 40 Tage. Jeden Morgen und jeden Abend stellte der sich dahin. Immer wieder kam er raus und lachte die aus. Hey, ihr Schwachmaten, traut sich nicht endlich mal einer? Wer kommt denn mal? Keiner traut sich. Ich nehme es mit jedem von euch auf, egal wer kommt. Das heißt, die wachten jeden Morgen mit ihrem Problem auf und gingen jeden Morgen mit ihrem Problem wieder ins Bett. Kennst du solche Lebenslagen, wo du Sorgen hast, die dich quälen, mit denen du abends ins Bett gehst und mit denen du morgens wieder aufstehst? Dein erster Gedanke gilt ihnen und dein letzter Gedanke gilt ihnen. Der Goliath, der dein Leben, deinen Tag ruiniert und der dir die Lebenskraft raubt. Also, ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut. Es gab da zum Beispiel mal so ein Schülertrauma von mir. Der gute Herr Schmitz, seines Zeichens unser Englischlehrer, konnte es überhaupt nicht ertragen, erstens, wenn wir Krach machten. Also der kam morgens in die Klasse rein, hier so seine Aktentasche. Und Und wenn dann einer Krach machte, dann hat er direkt eine besondere Hausaufgabe bekommen. Und wenn er die Hausaufgabe am nächsten Tag nicht hatte, dann bekam er einen Eintrag. Das hieß dann, oha, sie ist ohne Hausaufgabe, kommentiert mit, hier ein Schnitt und da ein Schnitt, ricke, racke, weg damit. 3 Einträge, eine 5, 3 Fünfen, Mangel auf dem Zeugnis, fertig. Und der war auch zudem noch persönlich unerträglich. Das gipfelte irgendwann mal damit, dass er jemanden wirklich schwerstens beleidigt hat. Du adeliges Schwein, werde ich nie vergessen. Und der hat uns 3 oder 4 Jahre begleitet. Wir haben alle Schiss gehabt, wir haben alle Englisch gelernt, wir haben alle morgens bis abends an den gedacht und waren wirklich gute Schüler in Englisch. Aber ich habe von dem geträumt. Ganz ehrlich. Ich bin aufgewacht und dachte, oh, heute wieder Schmitz. Ja? Und abends, boah, hast du schon alles für einen Schmitz? Ganz schlimm. Und dann diese Prüfungsangst. Ich weiß nicht, kennt vielleicht jeder oder viele kennen es, Prüfungsangst. Und da war so dann das Abitur und da war das Staatsexamen und alle redeten immer nur davon und es kursierten halt die dollsten Gerüchte. Eine Geschichte, ganz kleine Geschichte nur, will ich erzählen. Es wurde immer geredet über den Kandidaten, der in der mündlichen Prüfung saß, im 2. Staatsexamen. Und der Prüfer stellt ihm eine Frage. Und der Kandidat sagt, oh, können Sie mir nicht was Leichteres fragen, Herr Professor? Sagt der Prüfer, ja klar, wie geht's zu Hause? Also, das hat uns begleitet. Ja? Ich habe sogar jahrelang davon geträumt, ich müsste das Abi oder das Examen nochmal neu machen, wo ich es schon längst fertig hatte. Und das ging wirklich so. Gut, die Schulzeit vergeht, Studium ist auch immerhin vorbei, aber eventuell kennst du Riesen in deinem Leben, die dich weiter begleiten, die du immer mit dir schleppst und dich vielleicht schon seit Jahren quälen. Oder vielleicht schon bei deinen Eltern und Großeltern das so getan haben. Bei den Israeliten war das so ein Ding. Da war das generationenübergreifend. Goliath kam laut dem Text aus Gad. Goliaths Familie war ein langer, alter Feind. Josua hatte die Philister 300 Jahre zuvor aus dem verheißenen Land vertrieben. Alle. Bis auf die Bewohner von 3 Städten. Gaza, Aschdod und Gad. Gad, von da kamen die Enakita. Wahrhafte Riesen von Männern. Nun stand dieser Fleischberg vor den Soldaten Israels und die haben sich wahrscheinlich nicht, sie haben es nicht geglaubt, sie haben ihren Augen nicht getraut und gesagt, nein, schon wieder einer von denen. Schon mein Urgroßvater hat gegen die gekämpft, mein Vater auch und jetzt ich schon wieder. Ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Hört das denn niemals auf? Wie ist das, wenn du dir deinen Goliath anschaust? Was denkst du dann? Schon mein Vater war ein Workaholic und ich stehe auch kurz davor. Meine Ehe ist fast gescheitert und die meiner Eltern auch. Schon mein Großvater litt bis zu seiner Rente unter der falschen Berufswahl und irgendwie geht es ihm auch nicht anders. Ich habe das Gefühl, ich sitze im falschen Dampfer. Hört das niemals auf. Dein Riese, dein Goliath, der dir seine Verachtung zubrüllt, der dich auslacht, der dich entmutigt und dir jede Lebensenergie raubt, der dir jeden Morgen auf die Nerven geht und dich durch die Nacht quält, der dir den Tag verdunkelt und die Zweifel an dir nagen lässt. Was habe ich nur falsch gemacht? Warum gelingt mir dies oder jenes nicht? Warum traue ich mich nicht endlich? Bin ich denn nicht gut genug? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe schon alles versucht, aber ich komme nicht voran. Mir fällt nichts mehr ein. Fühlst du dich auch als Versager, inkompetent, erfolglos im Beruf, in der Familie, in der Liebe, egal wo? Was ist dein Riese? Welches Schwert schwingt dein Goliath? Vielleicht schwingt er das Schwert der geplatzten Träume. Das Schwert deiner Niederlagen und Demütigungen. Der Verletzungen und Zweifel. Vielleicht schwingt er das Schwert der Arbeitslosigkeit und der Einsamkeit. Vielleicht schwingt er einfach nur das Schwert des Alters. Aber auch das vielleicht der Überforderung und der Ängste. Vielleicht handelt es sich um deinen Schuldenberg oder vielleicht um deinen Berg von Schuld. Dein Goliath läuft nicht da in dem Tal zwischen den Schlachtreihen umher, zwischen diesen Speeren. Der ist bei dir zu Hause. Der ist bei dir auf dem Arbeitsplatz. Der ist bei dir in der Schule. Er bringt dir Rechnungen, die du nicht bezahlen kannst. Er bringt dir Aufgaben, denen du nicht gewachsen bist. Er bringt dir Karriereziele, die du nicht erreichen wirst. Er bringt dir Menschen, denen du nicht genügst. Er bringt dir Alkohol und Drogen, denen du nicht widerstehen kannst. Genauso wie Kauflust, Pornografie. Oder er bringt dir eine Zukunft, der du nicht begegnen kannst. Eine Vergangenheit, die du nicht los wirst. Ich bin mir sicher, du kennst deinen eigenen, ganz persönlichen Goliath. Du weißt ganz genau, wie er sich anhört. Das Heer Israels hatte seinen Goliath vor sich stehen. Und die wussten ganz genau, wie der sich anhörte nach 40 Tagen. Niemand, nicht ein einziger Mann, wagte es, sich ihm zu stellen. Sich mit ihm anzulegen. Sie waren niedergeschlagen, entmutigt, hoffnungslos und voller Angst. Bis David kam. Er war gerade von seinem Vater ins Feldlager geschickt worden, weil seine Brüder auch dort kämpften und er sollte ihm was zu essen bringen. Und eigentlich, glaube ich, wollte der Vater nur hören, wie es denen geht. Und das war nämlich auch der Auftrag. Komm wieder und erzähl mir, wie es bei denen aussieht. Geht es denen gut? Und in diesem Augenblick hört David, was dieser Riese da, dieser Goliath. David spricht immer von diesem Philister, was der sagt. Und wie er Gott verspottet. Das Heer des lebendigen Gottes. Und im gleichen Moment fällt David seine Entscheidung. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut senken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und König Saul, der will ihm das ausreden. Der hält ihn für zu jung. David, der kleine David, der schmächtige, kleine, schlanke David. Vielleicht 1,66, aber er war vielleicht doch noch ein bisschen jünger und vielleicht noch ein bisschen kleiner, noch nicht ganz ausgewachsen. Ein Hirtenjunge. Unerfahren. Kein Kämpfer. Doch David lässt sich nicht beirren. Er verweist darauf, dass Gott ihn auch aus anderen lebensgefährlichen Situationen befreit hat. Und er meint, dass Gott ihn ganz sicher auch vor diesem Philister erretten werde. David erscheint und er spricht über Gott. Die Soldaten, Saul, nicht einer hat in der ganzen Zeit überhaupt nur mal das Wort Gott in den Mund genommen. David stellt keine Fragen zu Strategie und Schlachtplan. Er interessiert sich nicht, wo der Riese dort herkommt, wie stark der ist, wie schwer der ist, wie groß er ist. was er für eine Intelligenz hat, welche Familie hinter ihm steht, das ist ihm alles völlig wurscht. Fragt doch nicht nach dem Gewicht des Speeres und des Panzers und des Schildes. Die Soldaten Sauls haben über nichts anderes geredet. Gott. Und sind dabei völlig übersehen. Aber David redet viel über Gott. Ich habe mal gezählt im Text, erwähnt er nicht weniger als 9-mal Gott. Keiner der anderen in der Geschichte hat das getan. Und David tut nichts anderes. Und das rückt die Geschichte von David gegen Goliath in ein besonderes Licht, in einen anderen Blickwinkel. Es geht gar nicht darum, um die Frage, ob der Zwerg den Riesen besiegen kann. Sondern es geht nur um die Frage, wenn du vor deinem Riesen stehst, siehst du nur den Riesen oder siehst du auch Gott? Es geht dann so weiter, dass Saul schließlich einwilligt und David in den Kampf ziehen lässt. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und dann allerdings geht es wieder weiter bei dem Saul. Der denkt immer noch in menschlichen Kategorien. Ja, der sagt dann: Komm hier, nimm meine Rüstung. Du hast nichts, dann nimmst du meine. Und David zieht die an, versucht das und merkt dann ganz schnell: Das ist gar nicht mein Ding. Das ist gar nicht meine Sache, ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Und so lautet der Text dann: Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es noch nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Dann nahm seinen Stab in seine Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, nahm seine Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. David stellte sich seinem Gegner so, wie er war. Der nahm nicht die Rüstung vom Saul, so wie Gott ihn ausgestattet hatte. Hirtenstab, Tasche, Schleuderstein. Und für die Schleuder benötigte er Munition. Also wählte er 5 glatte Steine aus und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente. Ich habe mich dann nur gefragt, warum denn der David an der Stelle 5 Steine ausgewählt hat und nicht nur einen einzigen. Er konnte doch nicht geglaubt haben, dass er 5 Versuche hätte, dass er die Zeit dafür gehabt hätte. Oder dass er 5 Versuche brauchen würde, um den zu erledigen. Die Steine mussten bestimmte Eigenschaften haben. Sie durften nicht zu groß sein, sonst würden sie nicht in die Schleuder passen. Sie durften nicht zu schwer sein, sonst würde er sie nicht auf Geschwindigkeit kriegen. Sie mussten glatt sein, damit sie bestimmte Flugeigenschaften hatten und ihr Ziel treffen konnten. Aber wie wurden sie so, wie sie waren, bevor David sie auswählte? Der Grund dafür ist der Fluss. Sie lagen dort und es braucht in der Natur lange Zeit, bis die Steine so sind, wie sie dann waren, bis sie so glatt sind. Sie reiben sich durch die Bewegung des Wassers aneinander. Und das Wasser reibt auch und trägt auch dazu bei, zu diesem Schleifen. Und es genügt auch nicht, dass sie nur ein wenig unter Wasser sind, ein Stückchen. Vielleicht nur knöcheltief oder so oder knietief. Nein, sie müssen ganz untergetaucht sein, vollständig. Davids Steine waren vollständig vom lebendigen Wasser Gottes umgeben. Vom Heiligen Geist. David hatte die Kontrolle losgelassen, sich absolut dem Herrn übergeben, ihn wirklich in seinem Leben den Herrn sein lassen. Als er die 5 Steine nahm, hieß das nicht, dass er Angst hatte, einer würde nicht reichen. Es bedeutet, dass er alle fünf brauchte. Es waren alle fünf notwendig, um die Aufgabe zu erfüllen, um den Riesen zu überwinden. Es kommt nur nicht darauf an, welchen er nahm. Er nahm irgendeinen der Steine und sendete ihn, um die Aufgabe zu meistern. Die Ausrüstung Davids, seine Waffen, seine Munition, das waren sein Glaube an Gott, sein Mut, mit Gott zu gehen, sein Vertrauen in Gott, seine Hoffnung auf Gott und seine Liebe zu Gott. Und er hat darauf vertraut, dass Gott ihm schon den richtigen Stein in die Hand geben werde. Im entscheidenden Augenblick. Gott entscheidet, welcher der richtige Stein ist. Welchen er gebrauchen möchte. Er bekommt seinen Willen und den Sieg. Und was für einen Sieg. In vielen Adaptionen der nächsten Szene wird das so dargestellt, auch in vielen Kinderbibeln, dass der Stein den Goliath an den Kopf trifft. Dong. In der Bibel wird das ganz anders erzählt. Die Kinder sind alle raus. Und das geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche, nahm den Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David hatte aber kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Was für eine unglaubliche Szene, oder? Hollywood hätte es nicht besser machen können. Ich meine, es gibt so Filme, ich weiß nicht, da gibt es so Szenen, wo dann so eine Münze jemand in den Kopf eindringt, ja, so in Zeitlupe durch den Kopf durch und dann hinten wieder raus. Aber so wird das gewesen sein. So ähnlich. Und David lief dem Goliath eilends entgegen. Das heißt, er rannte, du musst dir das vorstellen, was für eine Wahrscheinlichkeit. Ja, der nimmt den Stein aus der Tasche, schaut sich nicht an welchen, legt ihn in die Schleuder, fängt an zu schleudern und rennt, ja. Während er rennt, geht er auf den Goliath zu. Und der Goliath bewegt sich ja auch. Der kommt ja auch zu ihm. Und dann schleudert er den los. Also die Wahrscheinlichkeit, den an der Stelle zu treffen, wo der Goliath verletzlich ist, nämlich nur an der Stirn, als einzige Stelle, wie wahrscheinlich ist das? Im Laufen. Wer hätte darauf gewettet? Vorher. Und der Goliath hat einen schlechten Tag gehabt, oder? Endete etwas kopflos. Der verdrehte noch die Augen und fiel kopfüber auf sein Gesicht, weil er schon tot war, als er am Boden ankam. Was für ein Sieg. Wünschst du dir für deinen Riesen, für deinen persönlichen Goliath, den Sieg des kleinen Mannes gegen den übermächtigen Gegner? Wann hast du das letzte Mal deinem Goliath den Kopf abgeschlagen? Wann hast du dich zuletzt deinen Herausforderungen gestellt, denen du dich gegenüber siehst? Oder geht es dir da so wie mir, dass du dann doch lieber ein bisschen ausweichst, dich zurückziehst, dich versteckst in den Schlachtreihen, duckst hinterm großen Franki, zwei große Männer haben wir hier. Mancher versteckt sich hinter einem Haufen Arbeit. Andere flüchten sich in unzählige Freizeitveranstaltungen oder einfach in ihren Fernsehkonsum. Wieder andere greifen zu Alkohol, zu Drogen oder verstricken sich in immer wieder neue Beziehungen. Und für einen kurzen Augenblick, für einen kurzen Moment ist doch alles wieder gut. Naja, bis der Alkohol nicht mehr wirkt oder die Beziehung zu Ende ist oder der Film oder was auch immer. Und dann hörst du ihn wieder, dein Goliath, jeden Morgen und jeden Abend. Versuch es mal anders. Versuch mal, dich nicht in den Schlachtreihen Israels zitternd zu verstecken, einer dem anderen, sondern wie David, den Himmel hinter deinen Schlachtreihen zu sehen. Und die Kraft und Macht, die damit hinter dir steht. Schau nicht auf den Riesen, schau auf Gott. Und dann geh deinen Riesen an, so wie du bist, so wie Gott dich gemacht hat. Versuch nicht, dir eine andere Rüstung zu verschaffen. Du bist ausgerüstet, mit Hirtenstab oder Hirtentasche, mit Aktenkoffer oder Handy in der Hand. Gott hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst, um in den Kampf zu gehen. Und dann such dir deine 5 Steine. Tauche ein in die Gegenwart Gottes. Lass dich umspülen von dem Heiligen Geist. Lass dich vollständig von ihm erfassen und sei wie der Stein im Fluss. Lass ihn in dein Leben hinein und dann kann er wirken, dann kann er dich schleifen. Und dann kann er dich führen und leiten. Vielleicht braucht es noch ein wenig Zeit, bis deine Steine die perfekte Form, das richtige Gewicht und die richtige Größe haben. Die richtige Flugeigenschaft. Gib Gott die Zeit, sie zu formen und zu schleifen. Deinen Glauben, dein Vertrauen, dein Mut, deine Hoffnung und deine Liebe. Lass sie wachsen. Und dann stell dich deinem Riesen. Du brauchst dich nicht fürchten. Denke darüber nach. Denke nicht darüber nach, dass dir dein Riese zu groß sein könnte. Denn du brauchst es ja nicht alleine tun. Du bist mit Gott unterwegs. Dein Gott ist bei dir. Gib ihm die Kontrolle. Vertraue dich ihm an, wie David es getan hat. Nimm einfach irgendeinen Stein. Ganz egal welchen von den 5. Der wird schon treffen. Lass Gott den richtigen Stein auswählen. Und dann feuer deinen Stein aus vollem Lauf. Mit voller Kraft ab. Und du wirst deinen Riesen mit nur einem einzigen Wurf niederstrecken. Mitten in die Stirn. Und dafür möchte ich mit euch beten. Großer Gott, wir alle sitzen hier, wir stehen hier und haben unseren Goliath, der vor uns steht und uns anbrüllt, uns auslacht, uns den Mut nehmen will, uns zum Verzweifeln bringen will, Herr. Aber dann bist du da. Du hast alles in der Hand, Herr. Und wenn wir uns dir voll hingeben, wenn wir uns von deinem Heiligen Geist mitreißen lassen, umspülen lassen, schleifen lassen, wenn wir die Steine in deiner Hand sein wollen, Herr, dann gelingt es uns, unseren Riesen zu überwinden. Dann gelingt es uns, mit Hoffnung und Zuversicht und voller Liebe auf die Zukunft zu schauen und nur zu sagen, Herr, wir warten auf dich und es wird alles gut. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.